Das ist eine innere Kraft, die einen überleben lässt einfach. Und ich bin so froh, dass ich diesen gewagten Schritt gemacht habe, weg von der pragmatisierten Stellung ins völlig unwägbare Künstlerleben. Und genau dieses Abenteuer und diese Notwendigkeit, immer wieder Erfolg haben zu müssen und immer wieder aufstehen bei einer Niederlage, immer wieder, das hält dich ja am Leben auch.
Jetzt drücke ich auf Record, okay?
Okay.
Jetzt geht's los.
Okay, gut, brav.
Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Na, sehr filmisch haben wir geredet jetzt gerade.
So wie alles, was ich schreibe, filmisch ist, weil für mich Film irgendwo das Genre ist, in dem alles, was ich halbwegs kann, unter einem Dach ist. Mhm. Weil das ist, ich kann das Drehbuch schreiben oder ich mache einen Roman zuerst und dann das Drehbuch draus und dann sind die ganzen Bilder, die beim Schreiben schon da waren, die werden dann wirklich Wirklichkeit. Und ich kann auch bei der Musik mitreden und auch wenn kein Score dabei wäre, ist trotzdem Musik.
Ja.
So, jeder Dialog hat einen Drive und hat einen Rhythmus und so weiter und das. Die Filmerei interessiert mich am allermeisten eigentlich. Aber ich habe mit 16 habe ich mir halt meinen Masterplan damals zusammengelegt. Ich habe gemerkt, ich kann keinen Nagel einschlagen und habe zwei linke Hände und so. Aber habe ausgecheckt, damals zum Teil mit Michael Köhlmeier zusammen, weil wir miteinander aufgewachsen sind in der Sandkiste und haben unsere Talente abgetestet. Ja. Und da bin ich dann draufgekommen mit 15, 16, ja, okay, Musik, Literatur, Film, die drei Sachen, das glaube ich, das kann ich.
Warum habt ihr schon so einen Drive gehabt damals, in dem Jugendalter, wo man ja sonst vielleicht noch eher herumslackert? Und
haben wir eh, wir haben ja nur herumgeslackert oder getobt. Aber wir waren damals ziemlich früh auch politisiert schon. Meine ganze Familie waren alles Lehrer und so, und da kommst du natürlich auch mit Literatur ziemlich früh in Kontakt, und sein Papa hat sogar eine Zeitung gegründet, die neue Vorarlberger Tageszeitung draußen als Pendant zur Vorarlberger Nachrichten, und war ein sehr belesener Historiker, und also wir haben schon ein Umfeld gehabt, das irgendwo sehr animierend war, gleich sich auszuprobieren in künstlerischen Belangen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben miteinander gemalt. Wir haben sein ganzes Kinderzimmer vermalen dürfen. Die haben nichts dagegen gehabt. Seine Eltern waren sehr tolerant. Und ja, dann haben wir ab und zu an Nächte gehabt, wo wir einfach 80 Gedichte geschrieben haben. Konkrete Dichtung aus der 60er Jahre. So. Nicht gerade Jandl-mäßig und so, aber ganz stranges Zeug, und haben das an Verlage geschickt. Einfach, wir haben alles ausprobiert.
Yeah.
Und dann haben wir Nonsense-Lieder gemacht. Und da haben wir unter anderem eine Sendung bekommen, die haben wir genannt, im Westen nichts Neues, im Vorarlberger Rundfunk. Und haben dort Klamauk gemacht, massenhaft Nonsens, aber ein bisschen politisch auch. Und sind im Laufe dieser Gay-Schule draufgekommen, wo wir am besten stehen können. Er ganz früh auf dem Weg nach Stockholm und ich nach Los Angeles. Ich musste ein Rockstar werden, zuerst einmal. Das war das Erste, das musste erledigt werden. Und das Zweite war dann, wenn ich ein bisschen ruhiger wäre, Schriftstellerei. Und im letzten Drittel des Lebens mache ich dann meine Filme.
Ja, aber jetzt kommt dann noch mindestens ein Viertel, oder?
Ja, schauen wir mal, so wie ich lebe jetzt, ganz brav, aber...
Was heißt das?
In den 80ern war ich nicht, naja, halt, ich schaue jetzt auf meinen Körper, auch weil ich ein Kind habe. Und ich habe einfach nur sau viel vor. Und dann muss man halt aufpassen.
Aber wie verliert man diesen Drive auch nicht so jetzt von Jugendalter bis ins doch ein bisschen fortgeschrittene Alter, sage ich jetzt.
Sehr fortgeschritten, ja. Ich merke, also die ersten Demenzkisten kommen schon und tauchen auf. Wenn ich an Namen denke, oder richtige Wortfindungsprobleme hast da manchmal, oder? Weil 1000 Schichten übereinander liegen, oder? Wenn x Projekte gleichzeitig hast, dann merkst du schon ein bisschen, dass das Hirn sich fokussieren will auf klipp und klare Sachen und nicht 1000 Sachen gleichzeitig und so weiter. Aber ich habe nie den Drive verloren, nie. Es war ein ewiges Rennen.
Wie ist das mit Rückschlägen? Ja. Spornt dich das eher noch an,
Ja,
gute oder Frage. Was anderes anzugehen?
Na, gute Frage. Das war der eigentliche Ansporn in meinem Leben. Die Rückschläge, die ich gehabt habe. Weil die sieht man dann oft. Ne? Ich bin erfolgsabhängig von allem, was ich mache. Ich muss ja Erfolg haben, sonst kann ich nicht leben davon. Es hat alles eigentlich im Hintergrund, also was nicht in der Öffentlichkeit war, mit Niederlagen begonnen. Mhm. Das haben sie aus dem Internat ausgeworfen, wegen subversiver Unterwanderung. Das ist in meinem Roman auch drin. Ja. Der Raimund bin ja ich, unschwer erkennbar.
Aber auch die Gerda, oder?
Die Gerda bin auch ich, vielen Dingen. Und meine Tochter. Meine Tochter.
Die steckt die Laura?
Die steckt dort. Also sie klatscht in die Hände und lacht über alles. Und der Kopf fällt zurück in den Nacken. Und sie kann auch den Tod auslachen und so weiter. Ingredienzien, die charakterlichen, die liegen in der Laura. Die kommen auch von mir ein bisschen. Mhm. Aber die Schönheit hat sie von der Mama zum Glück. Und ja. Aber wo waren wir jetzt?
Wir waren bei diesem, ob du quasi durch die Niederlagen durch die Rückschläge wieder einen neuen Drive entwickelt hast.
Genau. Also ausgeflogen aus dem Heim und so weiter und dann die Matura gemacht und für Mama und Papa dann auch studiert, weil die eben das Studium mitbezahlt. Ich habe selber auch mitbezahlt, habe Konzerte gespielt, damals schon mit meinen Bands oder bin in einer Bohrerei gewesen in der Schweiz drüben oder bei einem Bauern habe ich gekackelt oder so oder irgend auf dem Bau einfach so Ferialarbeiten und so haben wir uns und unter anderem mit unserem Nonsenszeug, der Miki und ich, Oho Vorarlberg damals geschrieben, da haben wir unser Studium mitfinanziert.
Ja.
Und dann, ich habe aber genau gewusst, nachdem ich dann 4 Jahre unterrichtet habe am Gymnasium, war klipp und klar das Programm vorgegeben. Ich werde jetzt der Rockstar.
4 Jahre warst du Lehrer?
4 Jahre, ja. Ein bisschen mehr, glaube ich, 4,5 Jahre.
Und dann bist du quasi deinem Vater in die Fußstapfen getreten für kurze Zeit.
Ja, genau. Um einfach Ruhe zu haben daheim.
Okay.
Dass die Eltern sagen, ja, Buh, jetzt ist er brav, jetzt ist er Magister geworden. Und,
ja.
Und dann ist dann auch schön auf dem Schild drauf gestanden, Professor Magister. Und hat gesagt, Mama, schau, alles gut jetzt, oder? Und ich habe schon Haar gehabt bis zu den Brustwarzen damals.
Wie ist das in der Schule ankommen?
Gut eigentlich, bei den Schülern gut. Bei den Lehrern, ich kann mich nur erinnern, vis-à-vis von mir, habe ich den Mathe-Professor gehabt dann im Konferenzzimmer. Meinen ehemaligen Mathe-Professor. Und der hat mich überhaupt nicht mögen, weil ich habe damals auch schon lange Haare gehabt.
Und nicht Mathematik können.
Und ich war nicht gut in Mathematik. Und ein frecher Hund war ja und so weiter. Und ich komme da frisch angestrebert von der Uni daher und setze mich hin im Konferenzzimmer, genau ihm vis-à-vis, und sage, Servus Helmut, wie geht's? Verstehst? Er hat mich geplagt, damals lange Zeit. Und plötzlich
das war dann die auf
Augenhöhe.
Ja. Der war dann wahrscheinlich froh, wo du wieder weg warst, oder?
Ja, der war dann wieder froh. Dort bin ich freiwillig gegangen dann, aber habe genau gewusst, ich muss das jetzt machen, weil ich habe parallel zu meiner Unterrichtszeit habe ich ja immer wieder freigenommen sozusagen. Der Direktor war ein lieber Kerl. Und der hat gesagt, ja gut, dann geh halt. Der hat genau gewusst, was ich tue. Ich bin im Vorprogramm für Whitesnake dann gewesen oder Deep Purple und die Tubes damals. Die Tubes, das war ein interessantes Konzert, da waren wir in Wien in der Stadthalle und dort ist der Switch, der Große, gekommen. Ich war im Vorprogramm da mit meiner Band, mit The Clockwork Und hinten, hinter der Bühne steht Backstage der Robert Ponga. Den habe ich natürlich nicht gekannt. Mhm. Und der sagt, mit dir möchte ich was machen. Und ich sage, ja, mit der Band, mit der ganzen, oder? Nein, mit dir. Und so auf jeden Fall ist dann, zwei Tage später bin ich in Mannhardsbrunn draußen in einem kleinen Häusl gesessen. Nein, noch nicht zwei Tage später. Moment, ich bin in der Nacht heimgefahren mit der Band und der ganzen Anlage nach Vorarlberg. Wir haben in der Stadthalle in Wien gespielt und sind dann nach Vorarlberg. Und ich bin gerade um 8 Uhr in der Früh, 5 vor 8 bin ich angekommen am Gymnasium und bin in die Klasse hinein und hätte sollen reden über französischen Existenzialismus und Sartre, Camus und den Deutschen und den Heidegger und Jaspers und so weiter. Und hab das wie ein Schizophrener irgendwie heruntergerasselt halt so und bin dann nach dieser Stunde, in der ich nicht ganz da war, ich war noch halbwegs geschminkt vom Auftritt und die Buben haben und die Mädels haben gemerkt, was eine ausgeschlafene Maturantenklasse war. Das haben gesagt, der ist nicht ganz bei uns, glaube ich.
Du warst noch auf der Bühne.
Ich war noch auf der Bühne und habe noch eben nicht einmal duscht, gehabt nichts. Wir sind stinkend hineingekommen in die Klasse. Und dann nach dieser Stunde bin ich ins Konferenzzimmer und habe die Kündigung geschrieben.
Okay.
Weil das geht einfach nicht. Du musst aus Respekt auch vor den Schülern, die wirklich sehr gescheite Mädeln und Buben gewesen. Und aber obwohl ich habe das gern gemacht, ja. mich interessiert das jetzt noch, ich bin immer noch ein Philosophiestudent und dort habe ich aber gewusst, na, ich muss jetzt mein Ding machen, mein Leben. Ich war 29 schon, da bist du schon viel zu alt eigentlich und bin dann mit dem Ponga
und wurde dir das gesagt, dass du zu alt bist, entschuldige,
ja, mit 29. Ich komme gleich zu diesem Punkt. bis dort noch nicht. Der eben im Bonga dann ein paar Songs gemacht. Das haben wir in Mannhardsbrunn, in diesem kleinen Häuschen bei ihm draußen. Das ist in Niederösterreich. Und da ist noch im oberen Stock gerade einer gewesen, den habe ich dort kennengelernt. Das war der Falco. Damals hat er Hans geheißen, Hans Hölzl. Und übrigens war der Kommissaris für mich geschrieben gewesen. Den habe ich ihm Hans gegeben dann. Weil ich hab gesagt, nein, ich möchte lieber das Video live machen da. Das ist, da bin ich auch textlich dabei und so weiter. Und so habe ich mit dem Ponga zusammengeschrieben. Und dann habe ich zum Hansi gesagt, da wüsste die Nummer da.
Das klingt ein bisschen nach Ricky James. Das könnte was werden.
Und er hat dann diese super Idee gehabt, im wienerischen Rap das zu machen. Ja. Ich hätte ja einen englischen Text drauf gemacht, der wäre ganz was anderes geworden. Aber dort hat er da, der hat gleich sein Genie hineingepackt und ist gleich mal wieder zurückgekommen vom Zimmer oben und hat gesagt, oh, was sagt er jetzt da dazu? Schau mal, 2, 3, 4, 1, 2, 3, da ist nichts dabei. Ich hab's heute geschickt. Ja. Und dann leck mich am Arsch da. Das könnte was sein. Und genauso
hat das bei dir, also hat das gleich gefunkt?
Ja, sofort. Ich hab mir gedacht, super geil. Aber ohne jeglichen Neid.
Ja.
Ich habe mir nur gedacht, der macht das, der schreibt wienerisch. Ich habe ja, who's next, say the man to me when I got to a video store. Das war mein Ding halt, okay, das Englische und so. Und dann sind wir auf die Tour gegangen sozusagen, also ich mit dem Ponga und er mit dem Falco, von Plattenfirma zu Plattenfirma zu Plattenfirma, von wegen Niederlage.
Mm. Keiner wollte.
Abgelehnt. Dann haben wir eine Nacht lang habe ich durchgesungen im Austrophon-Studio, noch einmal 8 Nummern dazu gesungen. War vollkommen erledigt, aber es muss jetzt klappen, weil ich habe ja daheim ja abgebrochen alles und Vater und Mutter und bist du wahnsinnig und die sind ja in Ohnmacht gefallen oder einen pragmatisierten Job praktisch da hinzuwerfen und gesagt, nein, ich kann das, Mama. Und dem Papa habe ich sowieso nicht erklären müssen, ich habe sowieso gegen ihn kämpfen müssen eigentlich mal. Und bin dann schon eine Weile lang, eine Nacht lang, dann mit dem Zug sind wir nach der Bongo und ich nach Köln hinaufgefahren, zu EMI, zu der Plattenfirma, und hätten dort mit einem gewissen Herrn Müller, glaube ich, war das, also ein A&R-Mensch, einen ersten Talk gehabt für einen Plattenvertrag. Und wir kommen hinein in das Büro und sagt die Dame, die drinnen gesessen ist, die Sekretärin, der ist ja in Urlaub. Oh, dann hat er das verschwitzt. das tut mir jetzt aber leid. Ich musste, ich denke, eine ganze Nacht lang durchgesungen, dann mit einem Zug hinaufgefahren, 8 Stunden lang und nicht sitzen können, weil wir haben am Boden sitzen müssen, weil der Zug so voll war. Jetzt sind wir im Gang draußen gesessen und in diesem Zustand kommst hin und kriegst noch der Fotzen praktisch.
Kannst wieder also, heimfahren.
Ja, also Ultraniederlage. Und dann sind wir noch einmal 2, 3, 4 Plattenfirmen in Wien noch einmal abgegangen und da bin ich an einem Zimmer vorbei, an einem Büro, wo ich hinten an einer von einem Schreibtischende zum anderen hinüber zu seinem Kumpel sagt, was willst du mit der alten Ruben?
Der hat über dich? Gemeint.
Ja, hat er mich gemeint, da war ich 29. Und dann haben wir gedacht, du wirst dich anschauen. Das ist nicht so, dass ich mir denke, ja. Au.
Also es war immer gerät. Beweisen auch gegenüber den anderen.
Natürlich, immer, ja. Immer Vollgas. Vollgas, weil das war ich schon als Dreijähriger.
Ja.
Und dann bin ich 3 Monate später hat eine ganz kleine Firma, Gig Records, uns gesigned. Mhm. Falco und mich und die Tradibaba. Und wir sind alle 3 explodiert.
Woher hast du dieses Selbstvertrauen genommen? Also auch diesen Mut, das hinzuwerfen, das wieder mal zu rebellieren und dir auch nichts reinreden zu lassen?
Ich habe das Selbstvertrauen irgendwie gekriegt durch meine eigenen Agitationen, die ich gemacht habe. Und durch, was sieht das, Coverdale, David Coverdale, der Sänger von The Deep Purple. Mhm. Der hat gesagt, wieso? Und ich habe gesagt, ich muss jetzt nach dem Gig, ich muss heimfahren. Wir haben damals gespielt in der Stadthalle in Innsbruck, glaube ich. Was tust du denn da? Where are you going? Ich habe gesagt, ja, in school, I'm a teacher. Are you nuts, man? This is your stuff here. So, und er hat, und zwar echt, er hat gesagt, du kannst das, du bist ein Rockstar. Du hast vielleicht noch keine Platten verkauft, aber that's it.
Der hat dich gesehen quasi. Ja,
John Heisman, wo wir mit Kolosseum auf Tour waren, die sind nicht in der Garderobe gesessen, sondern die haben uns seitlich von der Bühne angeschaut und gesagt, Burschen, das geht doch, oder? Und dann wirst du sicherer. Und ich habe eh selber auch gemerkt, das geht, es funktioniert. Und dann, wenn mir einer dann da kommt, blöd, dann kriege ich ja ihre Kraft.
Was ist denn das bis heute auch, was dich so fasziniert, auf der Bühne zu stehen? Oder was ist denn das für ein Gefühl, wenn man noch...
Es gibt nichts Geileres als ein Live-Konzert. Also diese Gigs, die wir gespielt haben, auf der Donauinsel, in der Zeit, in den 80er Jahren, wo ich voll oben war, also mehrere Nummer 1 Hit gehabt habe, das ist das Geilste, was es gibt, wenn vor 100.000 Leuten oder vor 80.000 Leuten stehst und das Mikrofon hinaushaltest und die singen deinen Song mit. Also dann sind die Komplexe der Pubertät wirklich fast weggeblasen. Und die habe ich gehabt, natürlich. Ich hab schon im Internat totale Komplexe gehabt und habe das mir erstreiten müssen, die Fotzen, die ich gekriegt habe. Wir haben eine Prügelstrafe gehabt und so.
Das war katholisches.
Katholisches, die Missionare vom kostbaren Blut Jesu. Mhm. Kommt ja auch im Roman drin vor. Also das... habe ich alles erlebt, aber nicht, dass man sagt, dort haben sich sogar 3 meiner Mitschüler haben sich umgebracht damals. Okay. Das hat nicht jeder ausgehalten. Und einer hat sich erschossen, und zwar, ich weiß nicht mehr, wie die gestorben sind, auf jeden Fall der das mit dem Erschießen, Paul Schmidt hat er geheißen, weiß ich noch genau, blitzgescheiter Kerl, der hat sich diese Demütigung einfach, der hat das nicht ausgehalten. Und also ich bin gewachsen, dann, oder? Ich bin wirklich gewachsen dran, obwohl das
schwer ist.
Ich bin Bettnässer geworden dann, weißt du? Ich war 11 Jahre alt und habe plötzlich ins Bett gemacht im Internat. Und das waren habe ich dann später in der Psychologiestudium mitgekriegt, die Tränen der Nacht von einem Kind, das keine Hilfe hat, oder? Weil die Eltern haben mir eingesteckt, weil ich unschwer erziehbar war.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Also warum bist du...
Ja,
die Mutter war ja auch Religionslehrerin, wie im Buch, oder?
Religionslehrerin, wie im Buch, ja, genau. Sehr militant, katholische. Sie war eine liebe Mama, aber trotzdem, sie war ein Dollfuß-Fan und so weiter. Mhm. Und ich habe mich an ihr gerieben, ganz früh schon. Aber sie hat 6 Kinder gehabt, oder? Also eigentlich 7, 1 ist gestorben. Und das war eine schwere Zeit für sie auch. Und dann kommt da so ein wilder Bursche, ich war wirklich ein wilder Hund irgendwie. Mit 3 Jahren schon bin ich abgehauen, down mit dem Dreiradl und so. Immer so Sehnsüchte nach draußen. So. ein kleiner Magellan oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Mama hat es nicht geschafft.
Welt erobern.
Ja, ja, klar. Und die haben mir eine stecken müssen in das Internat, damit was Ordentliches wird aus mir. Oder aber...
Und es ist eine brutale Welt auch.
Ja, es ist eine brutale Welt und vor allem, es ist nicht kongruent zu dem, was man liest oder was sie vorgeben, wenn sie von der Kanzel reden, die Patres und so. Das war, wo du kommst in der Zeit schon, das war frühe Pubertät, kommst du drauf, da stimmt was überhaupt nicht zusammen. Von wegen Barmherzigkeit und Liebe im Internat, Missionare des kostbaren Blut, vom kostbaren Blut der Jesu. Und dann siehst du Hinterfotzigkeiten, eine nach der anderen. Und ich meine, sie haben mich halt geprügelt, ja, das haben sie alle, aber sie sind mir wenigstens nicht an die Wäsche gegangen, weil dann wäre ich rabiat worden. Das war ein Vorteil, dass ich meine Cholerik, die in mir, it runs in my blood.
Wie hat sich denn das, dass du da im Internat warst, dann auch später auf deine Beziehung zu deinen Eltern ausgewirkt?
Ja, kein Rachefeldzug ist worden. Ich habe das verstanden irgendwo von der Mama her. Papa ist ein dauernder Arbeiter gewesen. Der hat ja unterrichtet und in zwei verschiedenen Schulen, im Gymnasium in Feldkirch und in der Hauptschule in Hohenems. Und zwischendurch hat er das Doktorat gemacht, um seiner Schwiegermutter zu gefallen, für die er zu wenig war. Die wollte ja einen Universitätsprofessor haben und so weiter. Standesdünkel, die kommt ja auch vor, die Oma.
Ja.
Im Buch. Also das ist ein sehr, es ist schon ein Schlüsselroman irgendwo. Also ich habe da meine ganze, diese Suche hin zu dem, was ich dann geworden bin, die war schon ziemlich explizit und relativ brutal auch. Oder es ist geschlägert worden, ich habe selber schlägern müssen im Internat.
Um zu überleben.
Um zu überleben, einfach um uns wehren müssen einfach. Und dort wirst du dann selbstbewusst, oder? Lass mir nichts gefallen. Ich lass mir das nicht mehr gefallen, was die da mit uns anstellen. Ich glaube euch kein Wort. Und wenn der Papst aus Ex-Kathedra aus Rom uns was zuruft, ich glaube ihm kein Wort. Und es hat sich alles bestätigt in den Büchern, die ich dann gelesen habe und als ich in Auschwitz war und später dann mitgekriegt habe, was der Vatikan angestellt hat während der Nazizeit und so weiter, da bricht ja eine Welt zusammen, oder? Weil ich habe auch also fromme Zeiten gehabt, wo sie mich mit Zähnen in den Arm gesteckt haben, bin ja oft, wo sie vor einer Mathe-Schularbeit, weil ja so eine Flasche war, im Ferien davor, nachdem die Nonnen fertig gesungen hatten, bin ich noch hineingeschlichen in die Kirche, also in die Hauskapelle damals, und habe mich vorne mal da hingelegt auf die Fliesen und habe gebetet und gesagt, komm, lieber Gott, wenn es die gibt, hey, hilf mir und so, oder? Und irgendwann kommst drauf, alles schmafu.
Das spiegelt sich auch in deinem Buch jetzt.
Ja.
Wieder diese Kritik in das Gewissen der Tauben, das ist, spielt ja in der Nachkriegszeit, also auch in Wien, aber auch in Buenos Aires, in Kairo, in Rom,
genau.
Natürlich Genua. In Bern.
Ja, Bern.
Und da geht es um die Gerda, die wir schon angesprochen haben, wo ja ein Teil von dir drinnen steckt anscheinend in dieser Person, ein Teil von deiner Tochter. So eine junge Frau eigentlich.
Eine
sehr starke junge Frau, die gegen ihre Mutter rebelliert, den Vater in der Kriegsgefangenschaft verloren hat und dann einen mysteriösen, aber sehr aufregenden Herrn kennenlernt aus Bern, der Fluchthelfer
ist.
Ein Fluchthelfer ist, ja. Aber nicht nur für Menschen, die vielleicht Flucht verdienen oder ganz besonders Flucht verdienen, sondern auch für Menschen.
An deren Flucht man verdienen kann und die es eigentlich nicht verdient hätten.
Ja. Wie hast du auf dieser einen Seite diese aufregende Liebesgeschichte, diese Amour Fou,
ist es ja.
zusammengedacht mit dieser aufregenden Agentengeschichte schon fast, könnte man sagen, es die auf der ganzen Welt spielt.
Ja, es ist eine Agentengeschichte geworden, ein Thriller eigentlich.
Ein Thriller, ja.
Es hat sich entwickelt. Ich hab das Buch einfach drauf losgeschrieben, in 8 Monaten. Ich habe vorher ein Jahr lang recherchiert und habe die ganzen maßgeblichen Bücher gelesen, die einschlägigen, fast alle. Den Philip Sands, Rattenlinien, habe ich erst später gelesen. Aber mich hat das von der Zeit weg, als ich 1973 in Auschwitz war mit Michael Köllmeier und mit seinem Vater damals, der uns dorthin geführt hat, das war die Krux meines Lebens. Dass man dieser eine Nachmittag im Nebel, in dem man durch die Baracken von Birkenau gegangen sind, und zwar getrennt. Der Miki und der Papa sind, wir sind alle getrennt gewesen, wir haben nicht miteinander gehen wollen, sondern sind einer nach dem anderen durch Baracken und so, ganz allein, in diesem weiten, weiten Birkenau. Kein Mensch war dort, dort hat es noch keinen Holocaust-Tourismus gegeben.
Also ganz anders, als es jetzt
ist. Ganz anders, als es jetzt ist. Und natürlich haben wir dann auch auf Auschwitz I gesehen, die ganzen Riesenvitrinen mit den Haaren und mit Zähnen und die Koffer und Schuhe und so weiter. Und uns hat ein Ex-Häftling, der war dort vielleicht 50 Jahre alt oder so, hat uns noch die Nummer gezeigt auf seiner Haut, auf seinem Arm, die ihm eingebrannt worden ist, und hat uns nur ganz kurz gesagt, was wir alles tun dürfen und wo wir hingehen dürfen und so. Und dann bin ich dort durchmarschiert und habe auch den Viktor Frankl bei mir dabei gehabt. Der war für mich ein großer Hero damals. Und habe das Buch dazu gelesen, weil der ist dort in Birkenau gelegen, in einer dieser Baracken, und hat begonnen, die Logotherapie zu schreiben, sein Hauptwerk eigentlich damals, während, ich schreibe das eben im Buch drinnen auch, während der Hungerdurchfall des Kumpels, der über ihn blickt im Bett, heruntertropft auf seine Seiten und so weiter. Das war die Krux meines Lebens. Dort habe ich mich geniert, ein Mensch zu sein.
Dieser Zivilisationsbruch
quasi, dieser Zivilisationsbruch, der da stattgefunden hat, dass das überhaupt möglich ist im Land der Denker und im Land von Goethe und Hegel und Kant und so weiter, basiert dieses Grauen, diese Verheerung, vollkommene Verheerung der Menschheit, die dort passiert ist. Und das ist nie mehr weggegangen. Ich habe irgendwann einmal gedacht, ich muss das schreiben. Und jetzt, wo die Zeit eh schon wieder losgeht, bricht ja gerade jetzt diese Zeit wieder an, wo das alles relativiert wird und wieder interessant wird. Das Faszinosum des Faschismus ist ja nie wirklich entschwunden. Kommt immer wieder, und es ist eine ewige Option in uns, in dir, in mir, in allen, die jetzt zuhören. Es ist eine ewige Option in uns, Auschwitz. Und immer wieder gibt's Politiker, Parteien, die absichtlich anstreifen an die Codes von damals. Zwischendrin immer wieder Kreide fressen, bis sie an der Macht sind. Und bei uns ist genau dasselbe schon wieder. Jetzt ist die stärkste Partei in unserem Land eine Partei, die von Nazis gegründet wurde. Und die jetzt noch, nachdem alle Zahlen klar sind und nachdem alles, was passiert ist, offen aufgedeckt ist, immer noch bei den Begräbnissen ihrer Kumpane SS-Lieder singen. Das ist so unerträglich und unverständlich einfach, oder? Weil ich habe gedacht, dann als Kind, als Bub, mit 15, 16, dann haben wir gedacht, wieso gibt's denn keinen kollektiven Konsens über diesen Zivilisationsbruch? Das ist so ungeheuerlich gewesen alles. Und die Zahlen und die ganzen Beweise, die Nazis ja selber geliefert haben. Und jetzt geht es wieder los. Immer wieder.
Es hat nie aufgehört eigentlich,
oder? Es hat nie aufgehört. Es hat in den 60er Jahren schon mit dem Borodajkowitsch-Fall begonnen damals. Und dann in die 80er Jahre dann der Haider und dann der Waldheim. Immer wieder ist aufgebrochen, weil es nie wirklich aufgearbeitet worden ist. Natürlich hat es Holocaust-Literatur gegeben und so weiter, aber innerhalb der Familien ist es nie wirklich aufgearbeitet worden.
Ja, und weil auch viele, du beschreibst das eh so schön, weil auch viele der Täter einfach dann weitergemacht haben, wie davor. Oder noch aufgestiegen sind danach.
Aufgestiegen, die Opfer sind versteckt worden, die wirklichen Märtyrer. Ja. Und die Täter Und die Mitläufer haben Karrieren gemacht. Mhm. Und das spürt man ja heute noch. Das ist ja das Unerträgliche, dass, klar, man 71% wollen ihn nicht, den Herrn Kickl. Aber es sind potenziell immer 30% in diesem Land, irgendwann werden es vielleicht noch mehr, die nach einem Führer sich sehnen. Und die sich die beinhart ihr Gewissen ausschalten würden. Mhm. Und um ihm zu folgen. Dasselbe passiert ja im Moment in Amerika. Das ist das Schlimme. Wir haben ja schon gedacht, jetzt haben wir eine Schutzmacht da drüben, eine halbwegs demokratische. Mhm. Und das Gegenteil ist jetzt der Fall.
Oder? Du hast ja auch in den USA gelebt, oder?
Ja, also teilweise in Los Angeles drüben. Ja. Dort haben meine Platten aufgenommen zum Beispiel.
War das so eine Art auch Pflicht für dich? Oder hast du dich in deiner Pflicht gesehen, das zu schreiben?
Unbedingt. Ja, das ist eine Pflicht. Es ist eine innere Notwendigkeit geworden, meine Haltung auch öffentlich zu machen und meinen Protest und meine Wut, mein Unverständnis für das Nicht-Zustande-Bringen eines kollektiven Konsenses über das, was passiert ist. Dass man jetzt schon wieder eine Partei wählen kann, die ganz bewusst anstreift an die Codes von damals. Und das ist unerträglich. Jetzt muss man wieder auf die Straße gehen. Wir müssen auf die Straße gehen und unsere Wut hinausbrüllen und müssen kämpfen für unsere Demokratie, weil was jetzt im Moment weltweit passiert, das ist ein langsames Zerbröseln der demokratischen Säulen. Und darum ist das Buch so aktuell jetzt geworden. Das ist ja furchtbar aktuell, oder? Weil genau das drinnen beschrieben ist, was nie gemacht worden ist. Die wirkliche Aufarbeitung und die wirkliche Einsicht in den Zivilisationsbruch. Und der beginnt ja in kleinen Schritten. Es sind kleine Schritte und es sind vor allem Worte, mit denen es beginnt.
Ja.
Und wenn der Herr Kickl von Fahndungslisten redet und von der Mumie, die er noch gerade richten wird, dem Bundespräsidenten damit meint. Also mit einer derartig martialisch desavouierenden Sprache daherkommen. Das wird alles auch Tat irgendwann. Aus diesen Worten werden Taten. Es war damals genauso. Der Hitler ist dann immer noch brutaler geworden in der Sprache und und immer sind's die bürgerlich-christlichen Parteien, die die Steigbügelhalter waren. Auch jetzt wieder. Es ist ja beim Dollfuß auch nicht anders gewesen. Es sind immer diese braven, bürgerlich-christlich-sozialen, die dann, okay, den kriegen wir schon in den Griff, dann die ganz Rechten, die kriegen wir dann schon in den Griff. Gar nichts kriegen sie in den Griff. Aber sie tun zuerst einmal Steigbügel hinhalten. Und jetzt haben wir das wieder, genau dasselbe Problem.
Ja, und man liest das ja bei dir auch raus. Ich habe mir ja so über die Feiertage, wo ich das, wie ich früher gesagt habe, durchgepinscht habe, fast weil es so ein Agenten-Thriller auch dann auf eine Art ist und eine schöne, eine auch aufregende Liebesgeschichte, die man natürlich auch wahnsinnig gern liest und dieses jugendliche Feuer, das da drinnen brennt. Und da freut man sich ja, es ist halt, spielt in einer anderen Zeit natürlich und da kann man sich ja beim Lesen so schön reinfallen lassen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite wird man ja bei jedem zweiten, dritten Satz so in die Wirklichkeit geholt, dass einem fast die Füße vom Boden wegschleudert.
Ja.
Also war dir das schon auch bewusst beim Schreiben auch, dass das auch bis in die Jetztzeit strahlt?
Ja, total.
Ja.
Total. Es ist ja richtig agitierend zwischendurch, der Roman, politisch, durch die Wut, mit der ich das auch schreibe. Oder darum habe ich auch die braven Priester erwähnt.
Ja.
Und die hat es ja auch gegeben. Es ist ja nicht so, dass nur die Obrigkeit der Vatikan, das waren die ganz Fiesen, oder? Und zwar bis auf jetzt zum Papst. Der Papst Pius XII hat haarscharf gewusst, was da abgeht. Und der Bischof Hudal hat ganz genau gewusst, dass er jetzt einen Massenmörder finanziert und ihm ein schönes Leben in Argentinien bereitet. Das haben die ganz genau gewusst. Also das, weißt du, wenn du aus dem Internat kommst und gehört hast, nur von den Großen, vom Damian de Wöster, der damals in Molokai auf den Inseln in Hawaii drüben Leprakranke bis zum Tod begleitet hat und so weiter. Gute Leute hat es gegeben. Natürlich hat es das auch gegeben. Aber die im Vatikan gesessen sind, die wollten einfach unter Anführungszeichen haben sie gesagt, um den Kommunismus einzudämmen, den Nazis die Stange halten, weil die gegen die Kommunisten gekämpft haben. In Wirklichkeit waren es natürlich auch religiöse Antisemitismen und nichts anderes, weil die Juden den lieben Gott umgebracht haben oder seinen Sohn. Was auch ein Schwachsinn ist, es waren die Römer. Und es gibt ein wunderschönes Buch vom Chaim Cohn über den Prozess, der Prozess und das Urteil des Jesus von Nazareth tatsächlich, wo klipp und klar einfach erwiesen ist, dass natürlich die Römer sind und nicht die Juden, die den Jesus ans Kreuz genagelt haben. Ist ja wurscht. Na, wurscht ist nicht. Aber das Wichtige ist, dass die katholische Kirche das Gewissen dann vollkommen verloren hat. Drum ist der Heilige Geist, der als Metaphorik die Taube wurde, nachdem die Evangelisten die ersten das so wollten. Eine Taube, der Heilige Geist kam hernieder in Form einer Taube auf den See Genezareth und so weiter. Ich beschreibe das ja auch im Roman wieder, wie dieses Bild, wie sie vor dem Bild steht und sich überlegt, wie geht dann das zusammen, bitte, diese Metaphorik der Taube. Die einen sagen ja, die Tauben sind die Ratten der Lüfte, weil sie alles zuscheißen. Und die anderen sagen, es ist die reine Reinheit. Und genau diese Diskrepanzen, diese Verwerfung findet im Vatikan statt. Oder? Und darum heißt es Gewissen der Tauben, weil Tauben haben kein Gewissen. Sie haben kein Gewissen.
Ist das, weil du verwebst ja nicht nur deine eigene Geschichte und deine Familiengeschichte in diesem Roman, sondern auch die Tagebucheinträge, die Briefe deines Vaters. Und die sind ja eins zu eins übernommen.
Ich habe kein Jota, keinen Beistrich geändert. Der Papa hat nicht mehr reden wollen drüber.
Der war, ist 1944 desertiert.
Genau.
In Griechenland.
Genau. Zu den kommunistischen Partisanen damals, zufällig die kommunistischen, weil er war ein braver bürgerlicher ein ÖVP-Wähler.
Der ist da eingezogen worden als Lehrer nach Griechenland.
Griechenland und hat dort als Zeichner, hat Straßen, alles Mögliche zeichnen müssen. Und Verkehrswege und so, aber auch Gratfahrer war kurz und so weiter. Jedenfalls hat er die ganze Scheiße, die da passiert ist damals in Saloniki und so weiter, wo die Judentransporte waren, was ich was alles. Alles, was der Herr Waldheim, obwohl er Ordinanzoffizier war, nicht gesehen hat, hat mein Papa sehr wohl gesehen. Und hat gesagt, das mache ich einfach nicht mehr mit. Ich werde nicht sterben für diese Ideologie und für diesen Wahnsinnigen und so weiter. Und ist desertiert mit einem Kumpel zusammen zu den griechischen Partisanen. Und dann sind sie irgendwann dauernd verfolgt worden und sind am Schluss bei den Engländern gelandet, die sie in Ägypten dann ins Gefängnis kommen, also in ein Gefangenenlager gekommen.
Aber auch wissentlich, dass das ein Todesurteil wäre, wenn er gefangen genommen worden.
Natürlich, ja, genau gewusst, weil in dem Moment, wo er, das hat er mir sogar mündlich oft bestätigt, in dem Moment, wo er abgehauen ist mit seinem Kumpel, hat er gewusst, dass wenn die mir jetzt erwischen, bin ich tot, das ist klar. Aber dann, ich stirb lieber, als dass ich für den im Kampf sterbe, das, dann lieber so. Und die Mama hat gewusst, die Mama hat sogar noch geschrieben, dann nachdem ihr der Lohn eingezogen worden ist vor ihm, wo sie draufgekommen sind, dass er desertiert ist. Die Mama hat, in Wirklichkeit hat die Mama ja dem Gauleiter Hofer den Brief geschrieben, weil sie damals schon in Vorarlberg war. Und ich im Roman aber lasse sie als Wienerin dem Baldur von Schirach schreiben. Und die hat genau gewusst, dass er. Und sie hat auch dieses Risiko gekannt, dass Todesstrafe draufsteht. Und hat ihn trotzdem dazu animiert, mach das, ja. Wir müssen das machen. Wir kämpfen auf unsere Art gegen dieses Schwein.
Und er hat dann nie wieder wirklich drüber gesprochen?
Er hat selten. Ab und zu, wenn wir ihm ein bisschen ein Rotweinglaserl hingestellt haben, kann mich erinnern, einmal mit meinem ersten Hit habe ich mal in Spanien drunten ein Haus gemacht dann. Und da habe ich nochmal eingeladen, Papa, schau mal, das kann man auch verdienen. Als Rockmusiker, wo du gedacht hast, die werde untergehen. Und dann hat er ab und zu, so im Nachhinein, ab und zu angefangen reden. Ein bisschen. Aber immer wieder gleich, obwohl er ein bisschen ein leichtes Hoch gehabt hat durch den Rotwein, trotzdem wieder eine Ecke gefunden, wo er aussteigen hat können. Er hat gesagt, lest das, ich habe ja alles geschrieben, ich habe alles auf Tagebuch geschrieben und lest das und dann wisst ihr Bescheid und seid wachsam. Darum haben wir hinten im Roman auch hingeschrieben, er war derjenige, der mir das nie wieder beigebracht hat.
Ja, bei meinem Opa war das auch so, der ist an den letzten Kriegstagen mit 17 Jahren, glaube ich, war er noch eingezogen worden und sofort von den Alliierten aufgegriffen worden. Mhm. Und der hat dann auch sehr spät erst angefangen, in seinen letzten Lebensjahren drüber zu reden. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dem jetzt gehen wird heutzutage, wenn das wieder alles so...
Das ist so unverständlich alles, oder? Weißt du, ich sage ja nichts, damals, da haben alle Angst gehabt, klar. Und die Mitläufer, alles klar. Wir sind die Nachgeborenen, die Spätgeborenen dürfen uns nicht zu brutale Urteile erlauben, das ist schon klar. Aber jetzt im Nachhinein, nachdem ja alles bekannt geworden ist, nachdem wir alle Zahlen kennen und alle Ungeheuerlichkeiten kennen, die passiert sind, immer noch nicht diesen kollektiven Konsens zu finden über die Demokratie und über Menschenrecht. Und das verstehe ich nicht. Mhm. Das verstehe ich nicht. Was ist denn los in diesen Köpfen, die immer noch so eine Partei wählen? Das ist mir so ein großes Rätsel. Wie ist das mit ihrem moralischen Empfinden vereinbar? Wie geht das? Einen Menschen zu wählen, der mit einem Sender von den Identitären sagt, der sei ja nur ein NGO von rechts, aber sonst ist das ganz okay und die Remigration, das ist alles in Ordnung und so weiter. Da kommen Sachen dann heraus, bei den Identitären zum Beispiel, dieser Mitschnitt, wo ich gehört habe, wie einer dann sagt, ja, Holocaust ist, eine Dame sagt sogar, ein junges Mädel sagt, Holocaust ist super, war super geil. Das ist alles so unerträglich. Was ich frage, was ist denn los in diesen Köpfen, bitte? Ist die Verheerung, ist die immer noch da? Mein Papa hat erzählt, dass im Gefangenenlager, so wie ich es auch geschrieben habe, da, Die Nazis, die haben wir trennen müssen. Die Antinazis haben einen Käfig gehabt und das größere.
Die Cages da in der
die
Wüste.
Die Cages, genau. Und in der englischen Gefangenschaft. Und die Nazi-Cages. Und da haben die Engländer, die haben nur ein paar Soldaten rumgestellt gehabt und die haben sich selber organisieren können, die Nazis. Und die haben ganz genau das System weitergemacht.
Du schreibst, das kommt auch da in den, wie man das irgendwo markiert sogar. Das wurde auch dort, die Parolen wurden noch geschrieben.
Genau, immer noch Heil Hitler, so ist am Morgen der Tag losgegangen und dann ist politischer Unterricht gewesen. Als ob nichts passiert wäre. Der Hitler war schon 3 Jahre tot. Und die machen weiter, immer noch. Und die sind ja dann über Generationen tradiert, hat sich dieser Keller-Faschismus ja gehalten. Die haben dann ihre Hitlerreden, die schauen sie heute noch an. Oder in Indien zum Beispiel ist Mein Kampf immer wieder in den Buchcharts. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Faszinosum, auch für die Amis. Es gibt viele Evangelikale, die den Hitler sagen, oh, na, hat schon recht gehabt. So muss man das machen, ganz radikal muss das sein. Das hat so ein Faszinosum ausgelöst bei vielen Menschen, das nie mehr auszulöschen ist. Und es ist für uns ein ewiger Kampf, ein Kulturkampf, dagegen anzurennen.
Und der zu sagen, Wunsch Freunde, bitte? Der Wunsch nach der starken Hand.
Ja, der ist immer da. Ich habe gehört, das Letzte, was jetzt die Statistik aus der herausgebracht hat, 15% wollen einen starken Führer. Ja. Das ist ja beängstigend. Das waren einmal 5% oder so. Die ewigen Nazis, das ist ja klar, die sind sowieso nie wegzubringen. Aber im Moment, wenn die ÖVP jetzt sich die Demütigung nicht gefallen lässt, dann ist ja noch eine Möglichkeit für einen Wahlkampf. Aber die werden sich vor lauter Machtgeilheit das gefallen lassen wahrscheinlich und gehen als Juniorpartner in diese unsägliche Regierung hinein. Und dann haben wir einen Scherben auf, nämlich auch international, oder? Weil das gesehen, wie die englische Presse in England, auch in Frankreich, in Amerika, der steht überall, jetzt wird eine Partei in Österreich vorne sein, die von Nazis gegründet wurde. Und der Geist ist nie verflogen, der ist nie verschwunden. Es ist nur zwischendrin immer wieder Kreide gefressen worden und Anbiederungen gemacht worden. Aber in Wirklichkeit ist der Grundgeist immer noch da. Und das ist nicht zu fassen, dieses kleine Österreich, aus dem zwei Weltkriege hervorgegangen sind. Der eine durch einen Franz Josef und der andere durch einen Hitler. Dieses kleine Österreich steht für viele draußen in der Welt wie ein Synonym für den Kern des Bösen. Das ist so ekelhaft, wirklich.
Aber wenn du hast früher gesagt, du hast das mit sehr viel Wut auch geschrieben.
Das merkst Buch. Du ja jetzt noch.
Auf der anderen Seite wirkst du ja doch irgendwie wie auch ein ewiger Optimist.
Ja, ja, sonst kannst du nicht leben.
Wie können wir jetzt weitermachen?
Ja, sonst kannst du ja umbringen, das ist ja klar. Nein, ich würde, wenn schon, im fliegenden Fahnen und kämpfend würde ich untergehen. Also wenn das so weitergeht, ich würde irgendwann in den Untergrund gehen. Und ich habe die Untergrundbewegungen der Juden sehr gut verstanden. Mhm. Da habe ich wirklich sehr gut nachvollziehen können, was die dann aufgeführt haben ab und zu. An Rache-Sachen, die natürlich, da hat der Wiesenthal Rechter gehabt, der sagt, Recht, nicht Rache. Mhm. Das ist ja richtig, wir müssen, und was die Richter in Nürnberg gesagt haben, war auch richtig. Es darf jetzt nicht mir auf demselben Level weiter rächen. Das geht nicht. Wir müssen unsere Menschenrechte und die große neue Magna Carta der Zivilisation der Zukunft, die müssen wir einfach zusammenhalten. Das geht nicht anders. Und jetzt haben wir schon wieder 30%, die, denen das nicht ganz klar ist, wenn sie da gewählt haben. Vor allem das Dumme ist, das ist ja wirklich eine Zeit der Idioten angebrochen jetzt. In vielerlei Hinsicht, auch was das Personal anbelangt, in den Parteien und so weiter. Viele sägen durch ihre Wahl, die sie jetzt tätigen, sich selber ab auf dem Ast, auf dem sie sitzen. Weil die werden, die FPÖ ist keine Arbeiterpartei oder wird den kleinen Mann unterstützen. Überhaupt nicht. Industrie mag die FPÖ so gern. Das sollte doch denen zu denken geben, den Arbeitern, oder? Die gern den Kickl wählen. Der wird von der Industrie geliebt. Das ist erstmal, wie bescheuert die Wähler da draußen sind. Wenn ihr mir jetzt dazuhört, ihr lieben FPÖ-Wähler, du zeigst selber den Ast absägen, auf dem ihr sitzt.
Das ist wie in den USA, oder?
Genau. Genau. Nicht zu fassen ist das. Nicht
die Arbeiterinnen und Arbeiter den Milliardär aus New York
lieben. Genau, genau. Und immer noch mal, na klar, das ist ja ein geiler Hund. Klar ist, ob der ein Gangster ist oder so, ist mir doch völlig wurscht. Aber der
sagt geschafft. Er auch selber.
Sagt er selber. Ich kann Leute auf der Fifth Avenue erschießen und genau. I wouldn't lose any voter.
Wird noch welche gewinnen vielleicht sogar
nach seiner Logik. Ja, genau. Und das mögen die Leute inzwischen, oder? Solche Leute, solche Sprüche gefallen ihnen. Und das ist ein Niedergang, der ist wirklich, da muss man wirklich zornig werden. Und wir müssen... Ja,
wachsam bleiben,
wachsam, oder? Genau, genau. Wachsam sein und zusammenhalten und auch die Argumente so formulieren, dass sie alle verstehen, nicht? Viele sind nämlich... Nicht gegen die Eliten, die reich sind, sondern in Amerika drüben vor allem auch, sondern es sind die Eliten, die als Intellektuelle gesehen werden. Die Intelligenzia ist das, was ihnen, was sie gar nicht mögen. Diese dritte Kraft unten. Die mögen, weil der Trump, der darf tun, was er will. Der ist sozusagen ein Freelancer. Der darf, der könnte wirklich, der kann den Frauen an die Muschi greifen und er kann, das sagt er ja selber. Ja. I can grab him by the pussy. Ist ja nicht zu fassen. Und die Frauen, 50% der Amerikanerinnen wählen den. Diesen Hallodri, diesen Lumpensack. Unglaublich
ist das. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Nein, ich weiß nicht, was geht in diesen Köpfen vor. Und der manchmal verwechselt er sogar in Orban mit Erdogan. Er kennt sich ja nicht einmal in der Politik wirklich aus. Und die anderen fressen ihm jetzt, der Musk und Pesos und die ganzen Leute, ist ja nicht zu fassen, diese ganzen Schwerreichen. Das wird eine Oligarchen-Society werden jetzt. Ist es eh schon längst. Und es war wieder...
Der Facebook-Konzern ist jetzt auch schon eingeknickt.
Genau, auch schon eingeknickt. Das Zuckerberg ist schon ganz brav.
Ja,
und gesagt, okay, keine Kontrollen mehr. Keine Kontrollen mehr. Und es kommt die ganze Hassrede, wird jetzt multipliziert natürlich. Und die Oligarchen Amerikas, die werden jetzt wirklich sich wahrscheinlich Grönland einheimsen und Panama-Kanal und so weiter. Das ist alles unfassbar. Es gibt keine Gesetz mehr dann. Das einzige Gesetz ist das Gesetz der Oligarchen und die Macht ihres Geldes. Und das, was früher noch man hoffen konnte auf Checks und Balances in Amerika, das wird immer mehr zerbröseln. Und von wegen Demokratie, die älteste Demokratie der Welt, der Chomsky, kennst du sicher den Chomsky, einer der größten Kulturkritiker drüben ist, der hat gesagt, das war nie wirklich eine Demokratie. Also es war immer schon eine Wirtschaftsdiktatur. Hm. Punkt. So schaut's aus. Und jetzt manifestiert sie sich ganz endgültig, ja. Es ist ein Jammer, wir sind in einer ganz komischen Zeitenwende, mir zwar.
Wie schaffen wir da jetzt so einen positiven Bogen auf der Zielgerade, zumindest für dieses Gespräch?
Ja, der positive Bogen, auch im Roman drin, ist diese Amour-Fou, diese verrückten zwei da, die sich ja wirklich eigentlich heiß lieben, aber in den Strudel der Zeiten geraten sind. Und aber so wie meine Tochter, die würde auch den Tod auslachen. Die ist für mich ein Leitstern irgendwie, dass man es ein bisschen leichter nehmen muss auch. Weil ich könnte ja losheulen, sonst dauernd. Immer wenn ich von Auschwitz damals, wo wir waren, die paar Tage erzähle, haut es mich völlig zusammen. Denk mal, eigentlich, dort habe ich an Selbstmordsachen gedacht. Mhm. Einfach gesagt, für was, wofür leben wir eigentlich noch? Mhm.
Wie macht das deine Tochter, weil du...
Das ist jetzt der Tod, der schon auf uns zukommt.
Der klopft da an.
Ja, Don Giovanni. Entschuldige.
Wie macht das deine Tochter, wie blickt die auf das Leben?
Ja, so mit einer...
Oder was lernst du von deiner Tochter?
Ich lerne von ihr diesen, also einen gewissen Gleichmut, den man ja eigentlich im Alter erst kriegen sollte. So eine Selbstdistanz, die dazu führt, dass man das Leben, das eigene auch, wie ein Abenteuer einfach sieht. Mhm. Und immer wieder überraschen lässt, was ist denn da alles möglich auf diesem Planeten? Was ist denn der Mensch für eine komische Figur? Was ist denn da los? Sie hatte schon als Kind, ist sie vor dem Spiegel gestanden ab und zu und hat sie angeschaut und abgegriffen im Gesicht und gesagt, Papa, was ist das eigentlich da? Was sind wir da? Wo ein kleiner, lieber junger Mensch checkt, dass wir Geworfene sind, oder? In eine Existenz Geworfene sind. Und den Sinn suchen müssen, weil es gibt keinen Sinn. Die hat ganz früh die Absurdität, so wie die Gerda im Roman, die Absurdität unseres Lebens begriffen.
Man wird hingeworfen und muss halt irgendwie schauen,
genau,
oder?
Genau, wie komme ich da jetzt zurecht? Und da kann man sich natürlich alles Mögliche bauen. Ja. Die Menschen haben sich dann viele Religionen und Götter gebaut und alles nachvollziehbar und so. Nur, man sollte es nicht mit der Waffe dann verteidigen wollen, was man sich erträumt hat. Aber ich glaube an die Liebe, glaube ich.
Das merkt man auch bei deinem Buch, oder?
Ja, also klar, die Liebe ist das Wichtigste, das Allerwichtigste. Das ist ja auch in uns drin. Es gibt ja so viel tolle Menschen, oder? Die muss man halt aufrichten immer wieder in Zeiten wie diesen.
Ja, die muss man finden und dann nicht mehr loslassen,
genau,
vielleicht. Oder
genau.
Halt, also loslassen, aber halt.
Na, ist ja recht, ja. Die müssen jetzt aufstehen und einander halten, auch wenn es so kitschig klingt oder was. Aber das ist in Zeiten wie diesen jetzt notwendig. Wie war denn das 1929, 1930, wo es losgegangen ist, ganz radikal zu werden? Da war es waren einfach die so unsichere Zeiten. Mhm. Und dann der Kollaps der Börsen und so weiter. Und dann haben diese Drecksäcke, die alles versimplifizieren und ganz einfache Lösungen haben, plötzlich Oberhand. Und dann kommt der starke Mann. Und was bringt der starke Mann? Blood, Sweat and Tears. Ja,
Tod und Verderben.
Ja, Tod und Verderben. Jedes Mal war es so. Immer wenn Fundamentalisten dran sind, der Herr Trump ist ein Fundamentalist, der Herr Thiel, dieser libertären Chef, ist ein Fundamentalist, der Musk, die sind auch zum Teil noch vertrottelt, was ihre philosophische Zusammenschau dieses Planeten anbelangt. Natürlich ist er ein guter Techniker und so weiter, und hat ein paar wiffe Sachen und hat eine gewisse Street-Credibility, aber in Wirklichkeit sind das die Totengräber unserer Kultur. Schlimm, gell? Es wird immer noch schlimmer, das Gespräch. Ich wollte hinausposaunen, meine lieben Freunde, die Liebe ist das Wichtigste, was wir haben auf dem Planeten. Und wenn wir etwas zu tun haben auf dieser Welt, dann ist es Sinn zu geben. Und wir müssen den Sinn geben.
Was mich persönlich noch interessieren würde, so als Anfang 40-Jähriger, wie wird man denn nicht, und mir kommt vor, du hast das gut geschafft, nicht so ein typischer weißer alter Mann vom Mindset her.
Ja, in dem ewigen Kindskopf bleibst du irgendwo. Einfach die Hintertür muss immer offen sein und lass frischen Wind immer durch, weil ich glaube nicht an die Weisheit des Alters, überhaupt nicht. Na, die weisen alten Männer, das merkst du sogar in diesen ganz seltsamen Streitgesprächen, die es oft gegeben hat, dann zum Beispiel zwischen Unselt und Walser, wo solche Kaliber da aufeinandertreffen und plötzlich alles dann so klein macho-mäßig deppert wird. Oder von so großen Geistern.
Die und Ego.
Das Ego, alles übermannt. Furchtbar, oder? Also von wegen Altersweisheit. Vielleicht hat das ein alter Buddhist oder so, die am ehesten. Ja. Aber na, ich möchte so ein bisschen auch da, der Wahnsinnige bleiben, der Wilde. und auch das Lachen nicht ganz verlieren. Das darf man nicht. Ich schaue immer wieder meine Tochter an, das ist ein Kraftquell, sondersgleichen. Unglaublich.
Jetzt hast du am Anfang des Gesprächs gesagt, das gab schon diesen Masterplan mit 15, 16, mit Michael Kühlmeier damals in Vorarlberg. Zuerst Rockstar, dann Filme, dann Bücher schreiben. Mhm. Was kommt nach den Büchern? Was hast du noch ganz neue, andere Ideen?
Der Kühlmeier hat jetzt gerade seine erste Ausstellung als Maler gehabt. Und das hat mich schon angemacht, oder? Weil früher haben wir ja gemeinsam gemalt und wir sind dauernd in Competition. Aber jetzt ist cool alles natürlich. Jetzt sind wir ja wirklich. Also das ist im Alter klar, dass man ein bisschen relaxter wird. Also da ist schon nicht eine Gleichgültigkeit, aber so ein gewisser Gleichmut hat sich schon eingestellt. Ein bisschen malen werde ich schon auch noch, aber ich möchte vor allem Filme drehen Ich kann ja gar nicht aufhören, will ja gar nicht aufhören. Das, was mir am Leben erhält, sind Konzerte. Ich habe eine Jazzband und eine Rockband und ich bin immer wieder auf Tour und das werde ich machen, bis wieder Jagger, bis ich umfall. Und der Keith Richards, schau dir an, die haben doch keinen einzigen Arbeitstag mehr nötig. Die haben auf Generationen hinaus genug da und was tun sie? Es taugt ihnen halt. Es ist sowas Geiles. Dieser Rock'n'Roll ist ja nicht nur eine Musik, das ist eine Philosophie. Das ist ein ganz hasardmäßiges das Leben umarmen und die Faust ballen in die blaue Zukunft, nicht in die FPÖ-Zukunft, sondern
eine andere Zukunft.
In den Himmel, der uns anstrahlt. Den Himmel der Liebe ist mir lieber. Na, aber ich bin diese
vom
Kraft
Ruhestand, wie sagt man so schön,
entfernt,
Unruhestand.
Ein völliger Unruhestand. Na, ich habe diese Power in mir. Ich hole mal, wenn ich auf Instagram den Jagger wieder anschaue, immer wieder. oder den Paul McCartney oder den Ringo Starr, die sind über 80, die Jungs, verstehst, und sind sowas voll mit Projekten und weiter geht's, und das ist eine innere Kraft, die einen überleben lässt einfach. Und ich bin so froh, dass ich diesen gewagten Schritt gemacht habe, weg von der pragmatisierten Stellung ins völlig unwägbare Künstlerleben. Mhm. Und genau dieses Abenteuer und diese Notwendigkeit, immer wieder Erfolg haben zu müssen und immer wieder aufstehen bei einer Niederlage, mhm, immer wieder, das hält dich ja am Leben auch. Es ist was Schönes. Natürlich ist das alles nicht schön, wenn du lauter Misserfolge hast. Ja. Nur Niederlagen hast, das geht sich nicht aus. Aber wenn Erfolge drinnen hast, da, dann gibt's nichts Tolleres, als so ein Leben zu führen wie...
Schau, jetzt ist es zum Schluss.
Ja, des doch noch positiv.
Noch sehr versöhnlich und positiv geworden. Du, ich würde dir zum Abschluss noch gerne ein paar kurze Fragen stellen, gerne mit kurzen Antworten.
The World Rap.
Genau. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Rio de Janeiro.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
There Will Be Blood.
Ah, auch schon ein paar Jahre am Buckel.
Mhm. Trotzdem. Aber ein grandioser Film über die Pionierzeiten in Amerika. Ja. Unglaublich, mit Daniel Day-Lewis. Grandios.
Kann man kein zweites Mal drehen, oder? Den Film?
Nein, den kann man kein zweites Mal, weil der Paul Thomas Anderson auch ein Genie ist, natürlich. Aber ich habe sowieso, als geniemäßig ist für mich der David Lean natürlich auch, Lawrence von Arabien und so weiter.
Was war, sagen das, jetzt war, ein, das, war das dein, eins deiner ersten
Das habe ich angeschaut, es ist eben im Roman auch drin. Das war der erste große Film, wo ich mir dachte, das mache ich auch. Das werde ich machen. Das, und so war es dann auch. Das ist das Schöne in meinem Leben. Ich habe das alles mir geschworen und habe es auch wirklich getan.
Self-fulfilling prophecy.
Ja, wirklich. Und der erste Solo-Single war ein Welthit. Und der erste Roman war ein Bestseller. Und der erste Film war ein Riesenerfolg, der um die ganze Welt gegangen ist, der Atem des Himmels. Also.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Der Welt. Im Moment hätte bald Stille Nacht gesagt, aber Woman damals vom John Lennon habe ich bei der Hochzeit für meine Frau spielen lassen.
Woman. Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen? Abgesehen von deinem natürlich.
Ich lese mehrere Bücher gegeneinander im Moment. Jetzt habe ich gerade zum zweiten Mal die Red Lines gelesen, die Rattenlinien vom Philip Sands. Im Moment.
Das wird auch ganz gut zu deinem Buch.
Ja, würde es gut passen dazu. Ich finde, es ist wirklich notwendig, dass man derartige Bücher im Moment liest, um die Ursprünge dessen, was im Moment passiert, zu analysieren. Lest wirklich die Rattenlinien noch einmal. Und überlegt euch dann, ob ihr noch die FPÖ wählen wollt.
Was sollte von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Och, dass ich vielleicht auf unterhaltsame Weise ein paar Gefühle vermittelt habe, die wahrhaftig waren.
Und irgendwelche letzten Worte heute?
Hilfe. Wirklich, Hilfe. Helft's mir. Helfen wir uns.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke. Amen. We'll be right back.
Das war der Musiker, Autor und Filmemacher Reinhold Bilgeri. Sein aktuelles Buch heißt Das Gewissen der Tauben und ist im Almathea Verlag erschienen. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Wenn euch die Folgen gefallen, könnt ihr den Podcast auch gerne unterstützen. Das geht einerseits mit einer Bewertung auf den gängigen Streaming-Plattformen oder wenn ihr den Podcast auch einfach im Freundes- oder Bekanntenkreis weiterempfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.